Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute diskutieren wir, wie es gelingt, mit der enormen Informationsflut umzugehen. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Bevor wir die Diskussion einsteigen, Sarah, was beschäftigt dich im Moment?
Ja, ich bin gerade zurück von einer Geschäftsreise in Deutschland. Dort ist es auch mal wieder ums Thema New Work gegangen. Und ob man dem überhaupt noch so sagt, weil der Begriff ist ja inzwischen nicht mehr so gefragt. Man ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekehrt zum Begriff Future of Work. Darum schauen wir sozusagen, wie verändert sich die Arbeitswelt unter digitalen Bedingungen, räumlich, strategisch und natürlich auch eben mit diesen ganzen technologischen Möglichkeiten. Und was läuft bei dir?
Ich bin im Moment intensiv am Vorbereiten vom nächsten Durchgang vom CAS Digitale Ethik an der HWZ. Ich habe schon Informationsübung, Beratungsgespräche und in dem Kontext habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass ich gelesen habe, dass Personen, die sich um die ethischen Aspekte von KI kümmern, dass die so zu den Top-Verdienern gehören könnten. Ich glaube ja nicht unbedingt, dass die Prognose wahr ist, aber ich nutze es natürlich ganz fleissig für das Bewerben von diesem Studiengang. Ja, Sarah, ich freue mich heute mit dir über die Informationsflut zu reden, weil vielleicht machst du das besser als ich. Ich bin gespannt. Was würdest du sagen, so spontan, wie gut gelingt dir der Umgang mit diesen vielen Informationen? Sagen wir mal, auf einem 1 wäre jetzt, gelingt mir überhaupt nicht und das 10 wäre, du hast das perfekt im Griff.
Ja, ganz spontan. Bei einem 7 hätte ich jetzt gesagt. Also, ich glaube, ich bin jemand, wo verglichen mit anderen tatsächlich noch relativ schnell einen Überblick hat über Informationen und kann so ein bisschen filtern, was ist relevant und was nicht. Und trotzdem finde auch ich es eine ganz grosse Herausforderung. Also ich würde schon sagen, es ist ein Thema, wo auch ich mir schwer tue damit.
Ja, ich hätte mich wahrscheinlich auch auf einem 7 verortet, weil das ist so der Schweizer Kompromiss, haben wir manchmal das Gefühl. Aber im Vergleich zu dir würde ich mir dann wahrscheinlich gleich ein 6 geben. Ich glaube, ich bin ein bisschen weniger weit als du. Wir sind ja beide auch in einem Themenfeld, wo wahnsinnig viel läuft. Also jetzt gerade mit der generativen KI auch, wo man probiert, immer dabei zu sein, zu schauen, was für neue Funktionen werden aufgeschaltet. Und ich merke einfach ab und zu, dass ich dann wie erschöpft bin, weil ich einfach die Flut mengenmässig nicht mehr bewältigen kann. Und es ist nur relativ schwierig, was man da dagegen machen kann.
Ja, ich verstehe das. Es hat natürlich auch ein bisschen etwas mit dem Anspruch zu tun, den man hat, wirklich immer bei allem on top zu sein. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, man kann nicht überall immer das neueste Wissen von allen Themen. Das wäre eine rechte Überforderung und gerade mit dem rasanten technologischen Wandel sowieso nicht. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, wirklich versuchen, gute Informationsquellen zu haben, auch Orientierungspersonen, wo man sich damit austauschen kann. Für mich ist natürlich der Podcast auch eine Möglichkeit, um mich bei diesen verschiedenen Digitalthemen auch mit dir immer wieder ein bisschen abzugleichen. Oder? Was ist relevant? Was hast du für eine Haltung dazu? Und dann habe ich natürlich auch in meinem Umfeld noch diverse andere Personen oder teilweise Podcasts, die ich höre oder natürlich Artikel, wo man sich immer wieder eigentlich kann kalibrieren, was sind eigentlich die relevanten Themen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dort auch sich immer wieder so ein bisschen Orientierungspunkte schafft.
Ja, Orientierung an Personen finde ich auch sehr gut. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich eigentlich vermehrt auch Interviews schaue, zum Beispiel auf YouTube oder auch Dokumentationen, dass ich wie gemerkt habe, ich muss einfach ein bisschen von der Breite Abstand nehmen, weil die lässt sich einfach nicht managen. Also, dass ich mich lieber auch in der Tiefe ein bisschen weiter bilden, weil die Sachen sind so komplex und merken einfach auch, es gibt eine gewisse Ruhe, es gibt ihm aber auch ein gewisses Verständnis von Zusammenhängen. Man lernt auf eine Art auch mehr, als wenn man das Gefühl hat, man müsse die ganze Breite abdecken und hat sicher auch ein bisschen angefangen, gewisse Newsletter abzuabonnieren oder gewisse Quellen weniger gut anzuschauen, weil ich einfach wie merke, dass ich zu viel Zeit verbrauche und nachher ganz wenig hängen bleibt.
Ja, man redet ja ab und zu von dem Thema FOMO, oder? Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, was so im Digitalen, auch mit Social Media schon lange ein riesen Thema ist. Oder früher hat man noch so ein bisschen die Inbox von den E-Mails im Blick behalten, dann sind es plötzlich auch noch zahllose Social Media Accounts gewesen oder eben dann Newsletters, die man auch noch in der Inbox gehabt hat. Und dann sind es natürlich noch zahlreiche andere Medienquellen global inzwischen, wo man zugreifen kann. Das ist definitiv eine Überforderung. Und ich glaube, wenn man dort auch noch ausgestattet ist, eben mit der sogenannten FOMO, dann wird es wirklich schwierig. Ich finde den Begriff von der JOMO noch eine lustige Gegenbewegung. Das bedeutet dann der Joy of Missing Out, wo man auch wirklich sehr bewusst sich klar macht, dass man nicht bei allem kann immer top informiert sein und sich auch muss reduzieren und ein bisschen auswählen, wo und von wem man sich informieren lässt.
Ich probiere auch so die Quellen, die ich checke für mein Berufsleben, dass ich die vielleicht ein bisschen an Randzeiten nehme. Oder ich bin ja sehr häufig im Zug, dass ich dann wirklich weiss, also gut, jetzt habe ich hier eine Liste von Quellen, die ich spannend finde. Und dann dort quasi in dieser Stunde oder zwei ganz gezielt die Sachen abarbeiten. Weil sonst bin ich so ein bisschen im Gusselmodus, weisst, so ein bisschen in der operativen Hektik. Und merke, wie das muss ich ein bisschen an die Randzeiten tun, damit mich das nicht irgendwie von der konzentrierten Arbeit abhaltet. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil das macht zum Teil einfach so müde. Also es ist nicht zu unterschätzen, dass man halt von einem Thema nachher ins andere switcht oder dass man dann vielleicht manchmal auch die Texte so ein bisschen unsorgfältig screenet, wo ich einfach wie merke, es braucht auch ein bisschen Selbstdisziplin und eben man muss ein bisschen Mut sein, um nachher die Informationen wirklich zu lesen. Und ich habe auch vermehrt angefangen, die zu verarbeiten. Also da hilft mir manchmal auch LinkedIn, dass wenn man dann einen Post macht über etwas, dann tun wir es noch ein bisschen anders anschauen, ein bisschen kritischer anschauen, überlegt sich vielleicht auch gerade, was ist meine Meinung dazu. Und das hilft wahnsinnig bei der Verarbeitung, also beim Memorisieren habe ich das Gefühl.
Ja, das ist natürlich immer das Beste, oder? Wenn man zum Beispiel für einen Kurs etwas vorbereitet oder einen Lerninhalt oder ein Referat, dann lernt man es selber am besten. Weil man muss es wirklich verstehen können, um es auch erklären können. Das ist sicher auch für mich eine der besten Lernstrategien, dass ich selber mir Wissen aneigne, um es nachher weitergeben können. Darum auch natürlich die Informationen auch filtern hinsichtlich ihrer Nützlichkeit für meine Kundschaft, für meine Lehrformate, für Referate und Beratungen. Ja, das ist sicher eine Möglichkeit, oder, dass man dort so ein bisschen versucht, mehr in die Tiefe geht und ein bisschen auszuwählen, selber verarbeiten. Oder es gibt auch Leute, die zum Beispiel so Skizzen machen oder das Sketchnoting hat auch recht zugenommen. Oder wo Leute versuchen, zum Beispiel etwas zu hören, einen TED-Talk oder vielleicht auch einen spannenden Fachpodcast und dann dazu eigentlich Sketchnoting machen, in dem Sinne sie kleine Zeichnungen machen mit Notizen oder so eine Art Mindmaps. Also wenn man so eine Art wie eine eigene visuelle Verarbeitung von einem Thema machen kann, dann geht es auch nochmal ganz anders rein. Und was du am Anfang gesagt hast, dass es auch müde macht und einem ein bisschen verzettelt, oder, wenn man ständig dran ist, ich glaube tatsächlich, dass ein Teil von der grossen Erschöpfung, die wir bei vielen im Moment sehen, also auch bei Jugendlichen und Leuten im Arbeitsalltag, dass es wirklich eine kognitive Überlastung ist, auch von wirklich zu vielen Quellen, zu vielen kurzen Videos, zu viel Kurzfutter, zu viel Informationen, die man nicht wirklich verarbeitet. Und dass man dort auch darauf achten muss, so gewisse kognitive Hygiene fast schon.
Ja, das merkt man auch an sehr vielen Konferenzen, dass das im Moment ein grosses Interesse ist, oder? Auch im Sinn von, wie kann ich mein Hirn selber irgendwie optimal nutzen und nicht überfordern. Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch gelesen, dass eben, wenn du zu viele offene Tabs hast oder zu viele ungelesene Nachrichten oder zu viele Informationen, die du dir auf die Seite hast, dass es immer wie offen bleibt. Und das kann einem auch stressen. Du weißt immer genau, das musst du noch lesen, das musst du noch verarbeiten. Und mich hat das auch motiviert, noch gezielter auch Sachen zu löschen, zum zu sagen, ich habe jetzt hier einen Ordner mit lauten Sachen, wo ich mal lesen sollte, aber das habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr gemacht. Und dann gehe ich das mal durch und vielleicht schaffe ich 50% zu löschen, vielleicht auch weniger. Aber ich glaube, das Löschen braucht wahnsinnig Überwindung. Aber es hat einfach den Vorteil, dass es mal weg ist, weil sehr häufig gehst du dann gleich ganz gezielt googeln, wenn du etwas brauchst. Also wenn wir zum Beispiel ein Referat haben, oder? Dass man weiss, wenn es aktuell ist, dann gehe ich mir die aktuell holen und dann finde ich die auch.
Ja, ich brauche natürlich auch noch recht oft die Spotlight-Funktion auf meinen Apple-Geräten, wo ich auch viele abgeleitete Sachen wieder finde, dank der. Also so eine Art internes Googlen. Was ich früher, also viele Jahre gemacht habe, ist auch so Sachen gesammelt auf Twitter. Wo Twitter für mich eigentlich eine Sammelstelle war von Artikeln, Links, Studien, wo ich dort eine Art wie so bookmarked habe, also eigentlich ein Lesezeichen gesetzt habe und dann mit der Suchfunktion von Twitter wieder gefunden habe, oder über 10 Jahre zurück. Und das ist für mich eigentlich der grösste Verlust von Twitter, neben den Austauschmöglichkeiten, die man hat mit anderen, die jetzt so nicht möglich sind, dass es eigentlich auch so ein bisschen die Archivfunktion nicht mehr hat, die ich auch dort gefunden habe. Und ja, das habe ich bis jetzt immer noch nicht einen Weg gefunden, wenn ich sozusagen die spannenden Sachen, wo ich die gut kann, wieder bookmarken. Ich nutze im Moment Blue Sky teilweise für das, aber es ist gleich nicht das Gleiche wie damals.
Was ich jetzt mache, ist alle Posts auf LinkedIn, dass ich die auch noch in meinen Blog kopiere, so dass ich dort über die Suche die Sachen wieder finde. Also das hilft mir sehr. Und ich habe auch schon vor mehreren Jahren so einen Trendradar rausgegeben für Unternehmen. Das heisst, ich habe dort eigentlich auch ganz viele Best Practices, Geschichten, wissenschaftliche Papers. Dort habe ich auch eine Suchfunktion, kann ich auch nach Stichwort gehen. Ist einfach mit Arbeit verbunden, aber wenn man natürlich den Text dazu schreibt, dann hast du auch immer ein bisschen die Verarbeitung. Dort probiere ich aber auch, mich noch ein bisschen mehr zu fokussieren, dass ich mir sage, hey, was ist vielleicht wirklich ein speziell spannendes Beispiel oder ein Best Practice, das sonst verloren geht. Und was sind interessante Erkenntnisse, die du aber ehrlicherweise wahrscheinlich nicht gehst suchen, sondern wo du eher, wenn es aktuell ist, etwas gehst googlen oder eben mit einem Deep Research über ein KI-Tools gehst reinziehen. Also auch dort, wenn man natürlich zu viele Sachen verarbeitet, ist auch ein Gefahr, dass man es dann nur oberflächlich macht, oder? Dass man einen oberflächlichen Text schreibt und dann ist dann der Lerneffekt auch nicht ganz da, wie er sollte.
Ja, am Schluss eben, glaube ich, hilft es, wenn man es kann, eine Art wiedergeben aus dem eigenen Gedächtnis und das an Leute kann vermitteln, dann in dem Moment weiss man, man hat es verstanden. Darum, die Verarbeitung, die wird natürlich auch so ein bisschen mit zunehmendem Alter schwieriger. Also das ist bei mir sicher auch noch ein Faktor, den ich jetzt langsam auch schon spüre. Die sind wir mit Anfangs 20 die Sachen deutlich besser an können merken als mit Anfangs 40. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Strategie vom Hirn, um vielleicht auch dort ein bisschen ausmisten und sich gewisse Sachen, die wirklich wichtig sind, hoffentlich merken und den Rest auch rausfiltern.
Vielleicht ab und zu auch wirklich das eigene Verhalten reflektieren. Ich glaube, das bringt damit auch noch relativ viel, weil du weißt genau, ah, das kannst du löschen oder diese Sachen hast du in den letzten paar Jahren überhaupt nie gebraucht oder diese Quelle war speziell wertvoll gewesen. Oder auch für mich ist jetzt LinkedIn eigentlich auch noch relativ gut. Also wenn du verschiedene Leute natürlich mit dir verknüpfst, dann kommst du auch immer wieder an zusätzliche Informationen. Also dass man dann nicht zu stark nur in der eigenen Bubble ist, sondern dass man auch immer wieder mit anderen Sachen in Kontakt kommt. Also das finde ich schon auch noch wertvoll, wenn du vorhin eben auch Twitter gesagt hast, dann heute eben sicher auch LinkedIn dazugehört. Das finde ich nach wie vor auch sehr, sehr wertvolle Quelle, wo man immer wieder auf spannende Studien oder Gedanken stößt.
Ja, ich denke auch, das sind die Leute, die auch den Wert in Social Media schon lange sehen, wie jetzt auch du und ich. Sicher etwas, wo sehr hilfreich ist, dass man dort sich über die Jahre so ein Netzwerk aufbaut, wo einem dann auch wieder Inspirationen reinspült. Das gegenseitige Teil in so einer guten Community ist sehr toll. Von dort her ist sicher ein Punkt, so eben ein bisschen die Quellen kuratieren, die man hat. Oder auch gerade im Bereich von News, oder? Ist natürlich mir immer ein Anliegen, Qualitätsmedien, Qualitätsjournalismus auch zu fördern. Also es ist auch ein Teil von diesen Weiterbildungen oder auch Themen, die mich immer wieder beschäftigen. Wie kann man auch junge Leute an gute Newsquellen anbringen und ihnen klar machen, dass Social Media zwar einen Wert hat, aber nicht unbedingt im seriösen Newsbereich. Also, dass man dort halt auch muss sich auf bessere Quellen verlassen muss. Zum Beispiel statt nur 20-Minuten-App vielleicht auch noch die SRF-News-App oder so runterladen. Das ist sicher auch noch etwas. Oder es geht so ein bisschen wie um die verschiedenen Informationen. Oder wir haben jetzt noch nicht so differenziert zwischen News oder so ein bisschen Branchenthemen und vielleicht auch andere, vielleicht auch People-News oder aus dem Netzwerk, die manchmal auch wichtig sind.
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin jetzt gerade in einem Experiment und zwar hat sich das lustigerweise im Hinblick auf die Podcast-Episode ergeben. Ich habe nämlich gedacht, ich würde bei den Tipps sehr gerne den Rolf Dobelli empfehlen, sein Buch «Die Kunst des digitalen Lebens». Ich habe schon Ausschnitte davon gesehen, aber nicht das Buch gehabt. Das habe ich jetzt gekauft, also gerade vorgestern habe ich mir das gekauft und bin jetzt fleissig am Lesen. Und habe jetzt wirklich auch entschieden, dass ich mal seinen Tipp wahrnehme, so quasi 30 Tage die Tagesnews eigentlich nicht konsumieren. Das ist ein bisschen ein radikaler Schritt. Ich bin natürlich nicht ganz konsequent. Ehrlicherweise auf LinkedIn wollte ich nicht verzichten. Aber ich tue jetzt schon am Morgen keine Zeitung lesen, keine News im Radio hören. Schau mal, wie das so tut. Also wirklich im Sinne von einem Experiment. Kommt ja immer auch ein bisschen auf die Situation drauf an, welche News oder welche Informationen an einem einen Wert schaffen oder wo man sich auch unterhalten lassen will. Aber ich finde das schon ein guter Gedanke. Wir haben einfach beschränkt Zeit, wir haben beschränkt Aufmerksamkeit. Also ob ich es dann schaffe, die Zeit, wenn ich jetzt mal weniger News konsumiere und das auf ein Minimum reduziere, ob ich dann eben zum Beispiel mehr Bücher lese, ob ich mehr vielleicht auch Wochen Zeitschriften lesen, längere Artikel lesen. Also bin da sehr gespannt, wie das rauskommt.
Ja, das wird spannend. Also der Rolf Dobelli und seine News-Diät beschäftigt mich auch schon recht lange. Ich habe das auch früher in so medienpsychologischen Vorlesungen der Rolf Dobelli besprochen, oder? Soll man sich so dem Tipp von der News-Diät anschliessen? Und das ist immer sehr kontrovers diskutiert worden unter meinen Studierenden. Die einen haben gefunden, ja, das ist das einzig Richtige, um sozusagen noch irgendwie ein bisschen klar im Kopf bleiben. Die anderen haben gefunden, das ist auch demokratisch vielleicht ein Problem, oder? Wenn man dann nicht mehr mitbekommt, was so in der Welt passiert, das hat auch viel mit Ignoranz zu tun. Man kann sich dann auch nicht mehr einbringen. Ich finde eigentlich, man kann das als ein 30-tägiges Experiment, da habe ich gar nichts dagegen, aber so langfristig wirklich auf Newsmedien verzichten, so wie er es, glaube ich, auch früher propagiert hat, wirklich langfristig das zu machen, finde ich schon problematisch. Man tut dann gescheiter auf wirklich gute Newsquellen ausweichen, zum Beispiel halt jeden zweiten Tag oder so mal das Echo der Zeit hören oder sich halt auf seriöse Medien oder SRF News oder so halt wirklich ein bisschen up-to-date halten. Aber einfach dort wirklich das Einschränken. Und alles, was Video ist, ist natürlich auch etwas, was kognitiv mehr belastet, auch von den Bildern her oder gerade wenn es um so Kriegsthemen geht. Dort bin ich auch selber vorsichtig, dort schütze ich mich auch ein bisschen vor diesen wirklich schlimmen Bildern. Versuche aber trotzdem informiert zu bleiben, was auch in diesen aktuellen Krieg passiert, weil alles andere fände ich dann auch ein bisschen ignorant.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, das ist der grösste Kritikpunkt als Bürgerinnen und Bürger. Wenn man informiert bleiben, will auch an den Entscheidungen teilnehmen und dann ist es sehr gefährlich, sich dort abzukapseln. Er führt ja auch ein anderes Leben, oder? Er ist beruflich Autor und kann sich in dem Sinne auch zurückziehen. Spannend ist aber sicher, dass er einfach sagt, es ist wie Zucker. Also es tut uns wie einfach auch ein bisschen pseudo informiert halten und man verbringt viel mehr Zeit, als man will. Und er sagt halt einfach auch, meistens hilft es nicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Meistens hilft es nicht, dass man Sachen besser versteht. Er hat dann die Zeit umgeschiftet, wirklich für vertiefte Informationen. Das kann auch eine Wochenzeitschrift sein, wo man längere Artikel liest. Oder ich lese auch sehr gerne zum Beispiel in der NZZ oder eben auch in der WOZ, zum Teil auch in der Sonntagszeitung. Und habe jetzt zum Beispiel wirklich am Sonntag einfach einen Artikel gelesen über humanoide Roboter und sonst gar nichts. Aber es ist ein Experiment und bin sehr gespannt, ob sich das eben in dem Sinn shiftet. Halte dich da sehr gerne auf dem Laufenden, Sarah.
Sehr gerne.
Hast du vielleicht noch einen Tipp?
Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt und auch erzählt, dass ich da immer wieder ein bisschen aufgezogen wird dafür. Aber für mich ist es sehr hilfreich, nach wie vor eine Papieragenda zu führen. Das ist einerseits einfach durch all die verschiedenen Mail-Inboxen und andere Kanäle, wo ich sozusagen meine Termin- und Agenda-Planung muss machen und auch To-Dos muss im Überblick behalten, hilft mir das Büchli extrem, oder? Weil ich kann so die ganzen To-Do-Lists alles im Überblick behalten und auch die wichtigen Sachen nochmal rausschreiben. Und natürlich habe ich die digitalen Agenden auch, aber dort stehen für mich nicht die ganz relevanten Sachen drin. Dort stehen halt noch so ein bisschen Links für Videocalls und so drin. Aber eine Papieragenda, auch wenn es ein bisschen anachronistisch stehnt, finde ich immer noch sehr hilfreich. Und was auch immer wieder für Überraschung sorgt, ist, dass ich die Teletext-App jeden Tag nutze, um die drei wichtigsten Schlagziele aus Schweizer Sicht von der Welt kann im Blick behalten. Das ist zwar eine App, die sehr altmodisch aussieht, aber es ist sehr, sehr gut, weil es hat keinen Anreiz auf Klickjournalismus, wählt wirklich die drei wichtigsten Sachen aus und finde ich auch noch recht hilfreich, um so ein bisschen ajour bleiben für die allerwichtigsten Sachen, ohne überflutet zu werden. Und was hast du für Tipps?
Ich empfehle, das eigene Verhalten zu reflektieren, vielleicht aus Eigennutz, weil ich das bei mir jetzt auch gerade am Machen bin. Und würde auch die Lektüre mal von Rolf Tobelli empfehlen, die Kunst des digitalen Lebens. Er geht einen radikalen Weg, aber ich denke mir, es sind gute Gedanken, warum als die News uns zum Teil auch fast ein bisschen zu fest abziehen, zu fest ablenken, eben uns manchmal gar nicht so gut tönt, argumentiert nachher, warum wir manchmal das Gefühl haben, wir sind informiert, obwohl wir das gar nicht sind. Und er plädiert eben dafür, dass wir wirklich eher in die Tiefe gehen und uns lieber Bücher, Hintergrundartikel, Vorträge, spannende Gespräche zu Gemüte führen. Ich finde es ein gutes Buch, es ist gut geschrieben und vielleicht tut es die eine oder die andere auch motivieren, mal so eine Diät, eine News-Diät auszuprobieren. Ja, damit wären wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat, wie ihr mit der Informationsflut umgeht und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Tschüss zusammen!